Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Andächtigen Christus. Wir wissen ja, dass das Volk Israel aus Ägypten, aus der Knechtschaft herausgeführt worden ist. Und ihm wurde das gelobte Land verheißen. Und auf dem Weg dorthin, auf dem Berg Sinai, ist Gott dem Moses erschienen. Der Moses musste hinauf 40 Tage in der Gegenwart Gottes verweilen. Und dann gab Gott dem Volk Israel die 10 Gebote. Und die 10 Gebote, das ist die Grundlage auch unseres moralischen Systems. Auch im Christentum spielen die 10 Gebote die entscheidende Rolle. Wir lernen sie ja auch schon in der Kindheit, spätestens bei der Vorbereitung auf unsere erste heilige Kommunion. Und die 10 Gebote, wie berichtet wird im Alten Testament, sie wurden mit Feuerfinger von Gott hineingebrannt in steinerne Tafeln. Und es gab 2 steinerne Tafeln. Auf der ersten Tafel wurden hineingebrannt mit Feuerfinger. Das heißt, Leute, das muss tief in euch drin sitzen. Keine Diskussion, keine Relativierung, das gilt. Das wird nur damit bestätigt, auf diese sichtbare Art und Weise. Auf der ersten Tafel standen die ersten 3 Gebote. Und wie wir es wissen und die Kirche es sagt, das sind die 3 Gebote der Beziehung des Menschen zu Gott. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Das 2. Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren und du sollst den Schabbat, den Samstag, beziehungsweise den Sonntag heiligen als den Tag des Herrn. Und auf der 2. Tafel, da wurden aufgelistet die anderen 7 Gebote. Und die restlichen 7, die betreffen das Verhältnis der Menschen untereinander, also eines Menschen zu einem anderen Menschen. Das ist ganz deutlich. Und interessant ist, ich habe kurz diesen Hinweis gehört, bisher nie so klar darauf geachtet und mir war das auch gar nicht so bewusst. Aber nehmen wir die ersten 3 Gebote. Sie sind irgendwie hierarchisch strukturiert von der Geltung. Jesus verweist ja auch im Evangelium, was ist das höchste Gebot? Ja, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Daraus fließt hervor, geht hervor, eben das Gebot der Nächstenliebe. Man kann nicht Gott lieben, wenn man den Mitmenschen verachtet, indem wir ja Christus sehen sollen, wie Jesus ausdrücklich unterstreicht. Aber eben hierarchisch. Das erste, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Und das zweite und das dritte ist gewissermaßen die Folge aus dem ersten. Wenn man sich so hineindenkt, dann merkt man, das stimmt ja. Aber das erste ist das Wichtigste. Wenn wir jetzt unseren Blick auf die 2. Tafel werfen, was steht da als das erste Gebot? Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohlergehe und du lange lebst auf Erden. Das mit dem Wohlergehen und lang leben auf Erden, das ist gemeint eben, damit die soziale Struktur unter den Menschen funktioniert. Aber das Gebot lautet, du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist das Primäre und das Erste. Und dann erst folgen die Gebote. Du sollst nicht töten. Es ist schon erstaunlich, warum ist du sollst nicht töten nur das 5. und nicht das 4. Du sollst nicht Ehe brechen. Das ist ja auch verständlich, dass das 6. Gebot auch in Beziehung zum 4. steht. Du sollst Vater und Mutter ehren. Sollst nicht lügen, sollst nicht stehlen, sollst nicht begehren, was dann folgt. Und das ist alles sozusagen Überschrift ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Es wird die Familie unterstrichen. Die Familie als die Grundstruktur des menschlichen Daseins hier auf Erden. Zuerst sollst du Gott die Ehre geben. Daraus folgen bestimmte Schlussfolgerungen. Und dann hier auf Erden untereinander das oberste Gebot gewissermaßen: Familie hat den höchsten Rang im sozialen Gefüge der menschlichen Gesellschaft. Nicht der Staat, nicht das Parlament, nicht Häuptlingssitzung, Familie. Familie bedeutet, und aus dem geht alles hervor, wenn man so ein bisschen nachdenkt, dann verstehen wir, sehen wir es ja auch. Familie fängt an mit Respekt und Ehrfurcht vor Vater und Mutter, die für das Kind die Rolle Gottes einnehmen. In den ersten Jahren mindestens, ganz deutlich. Sie kümmern sich, sie sorgen um das Kind, sie erziehen das Kind und leiten es an im Leben, in verschiedenster Hinsicht. Wenn die Familie, aus der Familie erwächst die Verwandtschaft, die Sippe, die Großfamilie, das sind die Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten, zweiten, dritten, vierten Grades und so weiter. Das ist eine Großfamilie. Und man hat früher und heute noch in der arabischen Welt, der Cousin fünften Grades ist immer noch der Bruder. Es ist auch richtig in gewisser Weise, es ist auch verständlich. Er gehört zur Großfamilie. Vom Prinzip her ist es richtig. Wir sollten uns auch darauf besinnen und zurückkehren zu dieser Denkweise, die eigentlich vernünftig ist. Ohne dass man es übertreibt natürlich. Aus der Familie entsteht auch sowas wie Volk. Volk ist die Identifizierung auf bestimmte geistige Werte, spielt natürlich auch das ethnische Element ein bisschen die Rolle, aber nicht die allentscheidendste, vor allem die geistige Haltung. Daraus entsteht eben gerade das kirchliche Bewusstsein, sagt uns, zu unserer kirchlichen Familie gehört nicht bloß in erster Linie die Blutsverwandtschaft, sondern die geistige Verwandtschaft. Wenn man eben dieselben, von selben moralischen Grundsätzen überzeugt ist, sie teilt und dieselben Ziele anpeilt in diesem Leben, in seinem Leben und in der Gemeinschaft miteinander. Und wir sehen auch, jeder Staat, das mögen unsere heutigen Politiker nicht sehen wollen, aber jeder Staat steht und fällt mit der Familie. Wenn diese Grundstruktur, die Kinder lernen Ehrfurcht, ist zum Beispiel ein sehr interessantes Phänomen. Wenn Kinder zu Hause Vater und Mutter nicht gelernt haben zu lieben, wenn Vater und Mutter für sie keine gesunde Autorität waren zu Hause, sie falsch erzogen haben, selbst einen miserablen Lebenswandel geführt haben, sodass die Kinder nicht mit Ehrfurcht zu ihnen hinausschauen wollten. Das ist aber auch die Aufgabe der Eltern, dass die Kinder auf sie mit Achtung und Respekt hochschauen können, von ihnen was lernen können. Dann haben diese Kinder auch Schwierigkeiten, in Gott ihren himmlischen Vater zu sehen, weil sie das nicht kennen, das Grundprinzip. Das ist ein trauriges Phänomen. Aber daraus erwächst eben auch Ehrfurcht, Respekt, Gehorsamsverhältnisse, Verantwortung. Ja, die Eltern haben auch riesige Verantwortung ihren Kindern gegenüber. Die Arbeitgeber haben riesige Verantwortung ihren Arbeitnehmern gegenüber, die in ihrer Firma arbeiten. Der Staat hat eine riesige Verantwortung seinen Bürgern gegenüber. Nicht nur das Geld bei ihnen kassieren, Steuern erhöhen und sich über sie lustig machen, wenn sie sich beklagen. Wie unser lieber Herr Kanzler. Ein Mann hat sich beklagt, wie schlimm die Situation ist. Der hat nur Lachen auf seinem Gesicht. Das ist Verachtung pur. So ein Staat kann nicht funktionieren. Weil die zwischenmenschlichen Beziehungen und das Bewusstsein der eigenen Verantwortung futsch ist. Und dann bricht alles zusammen. Schauen wir uns doch nur unser liebes Deutschland an, unser Land. Jeder in Europa soll sich sein Land anschauen. Vielleicht bilden da Ungarn, Slowakei ein bisschen Ausnahme. Russland, davon will ich gar nicht reden, das ist ja des Teufels in unserer Politik. Reden wir, schließen wir aus. Aber wir sehen ja, was da läuft. Ja, in Russland ist auch elende, schlimme Situation, was Familien angeht. Abtreibungsrate und Scheidungsrate ist extrem hoch. Aber eben, wir sehen ja, bei uns fällt ja alles auseinander. Wenn die Kinder von zu Hause nicht in gesunden familiären Verhältnissen aufgewachsen ist. Und wenn man das so bedenkt, dann sagt man, ja logisch, das ist doch der tiefe göttliche Ratschluss der Vorsehung, dass er als viertes Gebot solch Vater- und Mutter-Ehren hingestellt hat. Sozusagen die Überschrift über die beiden zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn du das lernst, das bedeutet dann eben Vater und Mutter ehren, das heißt auch die Beziehung zwischen Vater und Mutter, ist auch die Ehe gemeint, weil die Ehe ist ja wesentlicher Bestandteil der Familie. Und man sieht es eben auch, es gibt ja in unserer sogenannten aufgeklärten, liberalen, westlichen Gesellschaft so diese Vorstellung, auch im Osten ist das genauso. Diese demokratisch aufgeklärte und so weiter, wir sind ja kleine Götter alle. Es gibt ja diese Vorstellung, dass man sagt, ja, es entscheidet eben der Einzelfall. Ich bin ein Wesen und mein Ich muss berücksichtigt werden. Ich spiele eine Rolle, ich muss mein Leben ausleben, ich muss schöne Erfahrungen sammeln. Aber das Gemeinschaftsgefühl ist bei uns im Verschwinden begriffen. Aber was bedeutet zum Beispiel, man hat das als eine größte Leistung der modernen Welt dargestellt, die Ehescheidung. In der katholischen Kirche gilt, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Punkt. Keine Diskussion vom Prinzip her. Scheidung grundsätzlich nicht möglich. Ja, sei das denn nicht unbarmherzig, inhuman und unmenschlich, sagen viele. Fragen viele und machen vielen Vorwurf an die Kirche. Aber was bewirkt in Einzelfällen, wenn man mit denen konfrontiert wird, auch als Priester, hat man riesen Mitgefühl mit den armen Menschen da, bei denen die Ehe kaputt gegangen ist und schlimme Sachen passiert sind. Aber grundsätzlich, wenn die katholische Kirche auch das machen sollte, was zum Beispiel die Orthodoxen machen, sie erlauben die zweite Ehe. Ich habe mir selbst Videos angeschaut von ganz prominenten orthodoxen Priestern in Russland auf YouTube. Er gibt selbst zu, ja, Jesus hat die Scheidung nicht erlaubt. Aber wir tun es trotzdem aus Rücksicht auf die Menschen. Aus Rücksicht auf die Menschen. Wenn man aber das Prinzip der Unauflöslichkeit der Ehe angreift, und kaputt macht, dann geht alles den Bach runter. Wenn ich dann, jetzt symbolischer Ich, die Ehe eingehe, da weiß ich ja immer nicht, der andere hat immer noch psychologisch im Hinterkopf die Notbremse. Wenn was nicht funktioniert, steigt er aus. Wie soll ich das Vertrauen entgegenbringen dem anderen Menschen gegenüber? Er scheint in Ordnung zu sein. Er scheint den guten Willen zu haben. Aber ich kann ja auch dann so denken. Nicht nur der andere, aber auch ich. Wenn irgendwas nicht klappt, wenn die Falten kommen und die Alterserscheinungen kommen, hole ich mir ein jüngeres Exemplar. Ich steige aus. Ich suche mir einen anderen Partner. Ich bin ja noch im Saft und frisch. Sinke mir. So denken ja die Leute, leider. Aber dann geht das ganze System der Ehe runter und dann bricht der Staat zusammen. Dann sind unsere Kinderheime überfüllt mit Kindern, die nie Liebe erfahren haben, die nur hingezeugt worden sind, weil auch das sechste Gebot, das Gebot der Keuschheit und der Enthaltsamkeit nicht gilt für diese Menschen. Sie sagen, das ist ja der Inbegriff der Freiheit, ich darf mich sexuell ausleben. verantwortungslos. Und dann haben wir die Probleme. Und wenn dann die Generation heranwächst, die nie gesunde Werte erlebt hat, was machen die dann? Dann kleben sie sich an die Straßen, dann haben sie den Schulabschluss nicht erfolgreich bestanden, steigen in die Politik ein und diktieren allen, die arbeiten, wie man besser arbeiten soll. Selbst keinen einzigen Tag im Leben gearbeitet. Deutsche Politik als Stichpunkt. Sie wissen ja, die Leitung der Grünen. Und was jetzt im Land, wie sie deindustrialisieren, das ist ja auch wichtig. Wenn die Leute in die Armut geschickt werden, das hat ja alles damit zu tun, ich weiß nicht, ich komme auf die Schlussfolgerung, die Familie ist kaputt gemacht worden und zwar ganz bewusst. Viele unbewusst, aber bestimmte Leute, die die Fäden ziehen, ganz bewusst. Und den Menschen abhängig zu machen von anderen Kräften, damit sie nicht unabhängig denken können, damit sie nicht im Sinne Vater und Mutter ehren, Geschwister respektieren, Cousins, Cousinen, Onkels, Tanten, Nichten, Neffen, Großfamilie. Wir sind dann zerstückelt worden in Einzelpersonen und wir hieß es schon bei den alten Römern, divide et impera, teile und herrsche, zerteile die Menschen. Dann kannst du sie besser kontrollieren und beherrschen, weil sie ja keine Grundlage haben. Sie haben keine Familie, keinen Verwandten, keinen Glauben als Hintergrund, das Fundament ihres Lebens. Sie werden von jedem Winter Massenmedien hin und her bewegt. Dann kann man jeden Floh einreden, einmanipulieren und sie glauben es. Und gerade die Corona-Geschichte hat uns gelehrt, was für ein Unfug man den Leuten eintreiben kann und sie glauben es. Das ist das Traurige. Und in gewisser Weise, das ist mein Interesse gewesen, jetzt in dieser Predigt das darzustellen, welch eine extrem hohe Rolle, große Rolle, das vierte Gebot, die Familie, die Ehe spielt in unserer Gesellschaft. Ohne Ehe funktioniert die Familie nicht. Geht die Beziehung Vater, Mutter und Kinder auseinander. Die Kinder lernen vieles nicht, was Liebe, Achtung, Respekt, Gehorsam, Verantwortung bedeutet im Leben. Es ist doch in der Regel der Vater, der das Kind zum Radfahren beibringt, der dem Kind das Schlittschuhfahren beibringt, der dem Kind beibringt, wie man den Boden umgräbt, um Kartoffeln zu setzen, zum Beispiel, wenn man Garten hat oder Feld hat oder Hauswirtschaft hat. Der dem Kind zeigt, wie man einen Nagel reinhaut. Und die Mutter ist es, die die Kinder anleitet, wie man kocht, wie man aufräumt, wie man für Ordnung sorgt, damit es funktioniert. Und umso bewusster sollen wir darauf achten und dann natürlich jeder sich selbst fragen, wie sieht es bei mir damit? Entspreche ich dieser hohen Latte der Ansprüche, wenn man sagt, ja, doch nicht ganz, also da haben wir jetzt eine Aufgabenliste, gehen wir sie an im Vertrauen auf göttliche Hilfe, im Gebet, in Hochachtung und Respekt dem anderen gegenüber. Hochachtung und Respekt. Und dann sehen wir, wenn wir diese zwei Grundsätze uns ernsthaft bemühen zu erfüllen, du sollst den Herrn, dein Gott, ehren und sollst keine fremden Götter haben und sollst Vater und Mutter ehren, dann ergibt sich der Rest von selbst. Dann bringt man niemand um, dann bricht man keine Ehe, dann lügt man und betrügt man nicht, dann stiehlt man nicht und so weiter und so fort. Das läuft dann irgendwie fast von selbst, weil die Grundlage gegeben ist, das geistige Fundament. Und da lässt man es auch nicht zu, dass jemand uns dieses Fundament raubt. Und aus dem Anlass des heutigen Festes der Heiligen Familie, da könnte man jetzt noch eine ganze Stunde weiterreden über das Thema, vielleicht ein anderes Mal. versichere ich Ihnen, dass ich in dieser Heiligen Messe ganz besonders auch alle unsere Familien einschließen werde, alle unsere Väter, Mütter, alle unsere Kinder, dass möglichst jeder an seiner Stelle seinen Beitrag leistet, dass es funktioniert. Und so wollen auch wir Gott die Ehre geben, die Kinder für ihre Eltern beten. Jeder hat Eltern, ob sie noch in dieser Welt weilen oder in der anderen Welt bereits sind. Beten wir für sie, danken wir ihnen. Aber auch die Eltern beten für ihre Kinder und fragen sich, habe ich aber auch alles getan, um mein Kind richtig anzuleiten, damit es Gott die Ehre gibt und eben auch in zwischenmenschlicher Beziehung, sozialer Beziehung, vorbildlich möglichst seine Aufgaben erfüllt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.